Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Der Early Bird ist hier und an dieser Stelle sprechen wir immer gern mit Leuten, die mit dem Einrad durch die Wüste fahren, auf Händen an den Nordpol wandern, sowas die Richtung. Diesmal ist es ein bisschen anders. Violetta Germann, die hat sich bei uns gemeldet und geschrieben, hey Leute, ich bin für 3 Monate in der kasachischen Steppe und arbeite. Lass uns mal drüber reden. Finden wir interessant, haben wir uns gedacht. Und wir haben sie angerufen, vor allem, weil sie da in einem Ökomuseum arbeitet. So, und was macht man dann als Journalist? Man hat nachgeschaut bei TripAdvisor. Das Ding hat 4,5 von 5 Sternen, ist also gut. Deshalb habe ich Violetta gefragt, was das Museum denn macht.
Oh ja, unser Museum ist eigentlich kein Museum im eigentlichen Sinne, sondern eher eine NGO, die sich bei uns in der Stadt befindet. Das Museum und die Ausstellung sind nur Teil der Aktivitäten, wo eben ein bisschen Aufklärung betrieben wird. Aber die Leute, die da arbeiten, die veranstalten auch ganz viele Aufräumaktionen, Ökotourismus oder Sensibilisierungskampagnen. Und die Ausstellung, um die ich mich jetzt kümmere, die informiert über die Bodenschätze und die fördernden Industrien, denn Kasachstan ist ja eins der rohstoffreichsten Länder der Erde. Oder wir haben auch Infos zum ehemaligen sowjetischen Atomwaffentestgelände, was sich hier in der Nähe befindet.
Ja, das ist ja in Kasachstan genauso die Frage, ne? Du sagst Aufklärung rund um Umwelt. Jetzt ist ja Kasachstan nicht das nachhaltigste Land der Welt. Es gibt diese Atomtestgebiete, es gibt den Weltraumbahnhof. Kasachstan ist der größte Uranproduzent der Welt. Musst du das den Besuchern erklären?
Ja, das ist unterschiedlich. Also die Kasachen, die zu uns kommen, die wissen das natürlich, aber die Touristen, die herkommen, wir haben auch Besucher aus der ganzen Welt, die sind sehr interessiert, wie die Leute hier vor Ort damit leben, wie die mit der Belastung umgehen, die in diesem Atomwaffentestgelände immer noch natürlich vorhanden ist, obwohl da schon seit Jahrzehnten nichts mehr passiert ist, aber viele Umstände, mit denen wachsen die Leute hier einfach auf und es ist vielleicht nicht so präsent wie für jemanden, der hier neu hinkommt. Aber klar, es lohnt sich immer auch ganzheitlich zu erzählen, was passiert hier eigentlich. Oder bevor man den Menschen irgendwas über Mülltrennung erzählen kann, muss man denen natürlich auch sagen, wie die ganzen Kreisläufe ganzheitlich funktionieren, wo die ganzen Bodenschätze herkommen und dass sie auch begrenzt sind.
Wie funktioniert Ökotourismus in Kasachstan?
Wir haben hier kleine Gruppen, die sowas veranstalten. Die veranstalten zum Beispiel Ausflüge in die nahegelegenen Nationalparks. Davon gibt es sehr viele hier in Kasachstan. Also da fährt man entweder dann Fahrrad oder geht wandern. Oder es gibt auch ein Netz an Homestays. Das ist aber in Kirgisistan ein bisschen besser ausgeprägt als hier, wo man quasi bei den Einheimischen zu Hause schlafen kann, in Joten teilweise. Und genau, sich einfach die Landschaft hier anschauen kann.
Gibt es auch Orte, die man irgendwie dann meiden muss? Also kannst du so Touri-Tipps geben? So geht da mal lieber nicht hin, da strahlt's oder da ist gefährlich?
Ja, du sprichst jetzt wahrscheinlich auf das ehemalige Atomwaffentestgelände an. Das ist tatsächlich auch eines der touristischen Ziele hier. Und viele Besucher aus der ganzen Welt, mit denen ich schon gesprochen habe, die visieren das auch speziell an. Also klar ist die Belastung da natürlich höher als irgendwo anders, aber für ein paar Stunden, für einen Besuch kann man sich dort aufhalten. Aber wir würden jetzt nicht empfehlen, da sich länger aufzuhalten als einige Tage. Und ansonsten gibt es im Süden und im Osten sehr viele Nationalparks und diese riesige Steppe, die um die Stadt, in der ich hier lebe, herum ist, das ist natürlich auch sehenswert, weil es die größte Steppenregion der Erde ist.
Ja, um dich rum ist nicht so viel, ne?
Genau. Genau, ja. Ja, ich befinde mich im 9. größten Land der Erde. Das ist ungefähr 7 bis 8 Mal so groß wie Deutschland, Kasachstan. Und um mich rum ist, wie gesagt, diese große Steppenlandschaft. Und 200 Kilometer nördlich liegt dann die Hauptstadt Astana.
Was sind das für Leute, die da ins Ökomuseum kommen, bei dir in der Stadt, da mitten in der Steppe? Sind das Kasachen oder Ausländer tatsächlich, also Touristen?
Beides. Wir haben kasachische Schulklassen oder Studenten, die zu uns kommen. Zum Beispiel habe ich auch für nächste Woche eine Schulklasse, die sich bei mir angekündigt hat. Oder wir haben auch Individualtouristen aus der ganzen Welt, die uns besuchen. Also ich habe zum Beispiel eine belgische Familie schon empfangen mit ein paar kleinen Kindern, die also eine Weltreise machen mit einem Camper, die bei uns Station gemacht haben. Oder ein australisches Ehepaar, was die ehemalige Seidenstraße über mehrere Monate bereist. Also sehr viele interessante Menschen. Und die Ausländer, die herkommen, die sind oft total gut informiert. Die waren teilweise auch schon in den umliegenden Museen, die es hier gibt. Und mit denen konnte ich mich auch gut über irgendwelche Reiserouten austauschen, über die Faszinationen Zentralasiens allgemein auch.
Ihr hört den Early Bird. Violetta Germann reist gerne und sie hat offenbar Bock auf ein bisschen was anderes als Strandurlaub. In die kasachische Steppe hat sie es verschlagen. Sie hat da in den Semesterferien in einem Ökomuseum gearbeitet. Gewagter Job in Kasachstan. Violetta ist 29, studiert in Deutschland Maschinenbau und sie hat einfach mal Bock auf was Fachfremdes.
Nein, mit meinem aktuellen Studium hat das nichts zu tun. Ich stehe momentan kurz vorm Ende meines Masters in Deutschland, muss also in dem Sinne keine Kurse mehr besuchen und verpasse in dem Sinne auch nichts in Deutschland. Aber einen Auslandsaufenthalt hatte ich eigentlich auch nicht geplant. Seit meinem letzten Auslandssemester hatte ich eigentlich gar kein Fernweh mehr und wollte ursprünglich mein Studium einfach zügig abschließen. Doch dann bin ich auf diese Organisation aufmerksam geworden, habe gesehen, dass sie Projektpraktika im globalen Süden vermitteln und habe mich einfach mal kurzerhand beworben. Und genau, eine Verbindung zu meinem Studium gibt es aktuell nicht. Ich sehe dieses Stipendium eher so als Geschenk an. Ich kann 3 Monate lang in eine andere Realität eintauchen, ganz nebenbei meine Russisch noch verbessern. Und genau, das habe ich natürlich dankend angenommen. Aber klar, anfangs hatte ich auch Zweifel, was die Verzögerung meines Studiums angeht. Aber die habe ich mir dann von meinen Freunden ausreden lassen.
Warum Kasachstan? Also du sagst, du sprichst schon ein bisschen Russisch, ne? Du hast Basics.
Genau. Ich kann Russisch aus dem Elternhaus, weil ich selber in Zentralasien geboren bin. Aber als kleines Kind, also das war zu so Zeiten der Sowjetunion, als kleines Kind, als die UdSSR auseinandergefallen ist, sind wir dann mit dem Großteil meiner Verwandtschaft nach Deutschland als Aussiedler emigriert und seitdem auch nicht mehr zurückgekommen. Das heißt, ich habe Basic Russisch, habe ich. Und ich habe mich einfach mal bei der Organisation dann im Projektpool so ein bisschen umgeschaut. Und da konnte man zwischen Ländern aus dem gesamten globalen Süden wählen. Und ich hatte dabei 2 Prämissen. Ich spreche erstens die Amtssprache des Landes und ich habe auch Erfahrung in dem Themenfeld des ausgeschriebenen Projektes, damit ich auch was Sinnvolles beitragen kann. Und beworben habe ich mich dann in einem Englisch- und in einem russischsprachigen Land und bin auch sehr froh, dass es Kasachstan geworden ist.
Wenn du da mitten in der Steppe bist, wie reagieren die Leute? Sind das coole Leute? Finden die das schön, dass da Leute aus dem Ausland kommen? Oder wollen die da alleine eher in ihrer Steppe bleiben?
Nee, die Kasachen sind super gut drauf. Ich wurde hier sehr herzlich, sehr hilfsbereit, sehr kameradschaftlich empfangen. Und zu der Bevölkerung muss man sagen, es ist immer noch ein Vielvölkerstaat. Die Kasachen stellen etwas über 60% der Bevölkerung. Dann gibt es ja eine sehr große russische Minderheit von fast 1/3. Und dann kommen noch ganz viele andere Volksgruppen dazu. Also äußerlich falle ich hier nicht groß auf. Und ja, die Menschen sind einfach sehr, sehr herzlich hier. Und in der ersten Zeit wurde ich sogar bei einer älteren Dame einquartiert, als ich noch keine Wohnung hatte. Da habe ich dann vorerst dort geschlafen einfach. Und genau, die Atmosphäre im Museum zwischen meinen Arbeitskollegen ist auch super familiär. Und ja, diese Erfahrung hat mich auch total animiert, die Sprachen, die ich schon beherrsche, nochmal richtig alle aufzupolieren. Denn ich finde, es gibt keinen besseren Türöffner, als wenn man die Muttersprache der Menschen spricht. Und klar, mit Händen und Füßen kommt man auch zurecht, aber das Russische öffnet einem doch hier in diesen Ex-Sowjetrepubliken die Menschen auf einem ganz anderen Niveau. Denn sie sind ja auch neugierig, sie erzählen gern von sich, erfahren auch gern was. Speziell aus Staaten, die ihnen vielleicht nicht so zugänglich sind wie für uns Europäer. Und ja, mit dem Englischen kommt man hier tatsächlich bis heute nicht so weit.
Gut, ein Glück, sprichst du Russisch. Was gab's Leckeres zu essen? Das ist ja immer so eine Sache, die mich sehr interessiert.
Ja, das ist sehr spannend. Also die Küche hier hat viele russische Einflüsse. Die kenne ich teilweise auch aus meinem Elternhaus, die Gerichte, die es hier gibt. Und dann auch vieles aus der zentralasiatischen, aus der koreanischen, persischen Küche. Und alles ist sehr, sehr fleischlastig. Was mir so ein bisschen persönlich Schwierigkeiten bereitet hatte, weil ich mich in Deutschland eigentlich vegan ernähre. Und das war dann so ein bisschen schwierig manchmal, weil ich Sachen ablehnen musste. Aber die Küche ist sehr deftig und fleischlastig. Aber im Sommer hat man hier den Vorteil, dass man an diesen ganzen Staaten dran sind, wo die ganzen Leckereien herkommen, wie Melonen, Honigmelonen, Pfirsiche, Kakis und ganz viele tolle Obst- und Gemüsesorten. Und da sitzen wir direkt an der Quelle und haben das in einem super, super reifen Zustand hier.
3 Monate warst du da, noch 2 Wochen bleibst du in Kasachstan. Was nimmst du mit, außer dass du Slalom rund um große Fleischberge fahren musstest?
Ja, ich bin natürlich, obwohl ich hier knapp 3 Monate war, um unzählige Erfahrungen reicher geworden. Und ich muss sagen, meine persönliche Landkarte, in Anführungszeichen, so nenne ich das mal, also Orte, Landschaften und Werte, die mir was bedeuten, hat sich von diesem eurozentristischen Bild sehr weit in den Osten vergrößert. Also es gibt hier viele Menschen, viele Landschaften, die es sich für mich wiederzusehen lohnt, zu besuchen lohnt. Und natürlich nehme ich auch ganz viele Freunde mit.
Nur in Kasachstan zu bleiben, das wäre ihr völlig viel zu langweilig. Das hat sich Violetta Germann gedacht. In den Semesterferien hat sie jetzt in Kasachstan in einem Museum gearbeitet. Und sie hat sich noch dazu auch eine schöne kleine Abenteuerreise ausgedacht. Von Kasachstan über Kirgisistan nach Tadschikistan. Das sind knapp 2.500 Kilometer. Mit Zug, Bus und Taxi hat sie die zurückgelegt, ohne Flieger.
Ja, genau. Mir wurde auch tatsächlich von der Reise abgeraten, weil zum Beispiel meine Eltern oder einfach Leute der älteren Generation noch so ein bisschen die Spannungen und die Unruhen im Gedächtnis haben, die dann 91, als die Sowjetunion zerfallen ist, in dem Land ausgebrochen sind. Aber ich bin hier in Kasachstan, immerhin meiner Geburtsstadt, so nah wie seit 25 Jahren, nicht mehr. Ich bin ja in Dushanbe, in der tadschikischen Hauptstadt, geboren. Und wir waren auch nie wieder seit unserer Ausreise hier. Und es hat einfach eine unglaubliche Faszination auf mich ausgeübt, dorthin auf dem Landweg zu reisen. Ich wollte also ein Gefühl kriegen für die Landschaften, für die Menschen. Und ich war auch gespannt darauf, was diese Reise mit mir macht. Und natürlich wollte ich auch ein Gefühl kriegen für die Entfernung, die ich eigentlich zurücklege. Denn, also mal ehrlich, wenn man ins Flugzeug steigt, sich dort ein paar Stunden langweilt und dann in einem fremden Land wieder aussteigt, das verdient ja nicht wirklich die Bezeichnung Reisen.
Hast du vollkommen recht, gebe ich dir recht. Was hat die Reise mit dir gemacht?
Ja, ich weiß es teilweise selber noch gar nicht. Also ich war sehr, sehr aufmerksam den Menschen, der Kultur und allen Vorkommnissen, die mich umgeben haben, und habe sehr viel beobachtet, weil ich bin da zwar geboren, aber seitdem das Land autonom ist, ist es natürlich ein muslimisch geprägter Staat, der ganz anders funktioniert und wo auch ganz andere Menschen leben als damals. Und deswegen war das für mich und ich glaube selbst für meine Eltern, die jetzt auch zum ersten Mal seit einem 25 Jahren wieder da waren, auch sehr spannend zu sehen, wie sieht das eigentlich aktuell aus, das Land.
Hat sich viel verändert?
Ja, es hat sich viel verändert, aber dadurch, dass man immer noch mit dem Russischen gut zurechtkommt, hat man so einen Zugang dazu. Aber vieles ist natürlich auch ähnlich. So die Küche weckt sehr viele Erinnerungen in uns, oder die Stadt, da habe ich jetzt keine Erinnerungen dran, aber meine Eltern. Vieles hat sich natürlich verändert, aber so Hauptmerkmale kann man schon wieder erkennen.
Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, sind das gute Länder, um da alleine zu reisen, auch als Frau?
Also vorab haben sich einige Leute um meine Sicherheit Sorgen gemacht und ich habe mich natürlich auch speziell zu Sicherheitsthemen informiert, was diese Region angeht. Und die Warnung haben mich anfangs etwas verunsichert, aber ich muss sagen, wenn man sich der Situation bewusst ist und entsprechende Sicherheitswarnungen ernst genommen hat, dann ist das ein sicheres Land und es gibt da auch sehr, sehr viel zu entdecken. Also ich habe zum Beispiel mich informiert auf einem Blog, auf einem ganz tollen Blog, der heißt karawanistan.com. Da haben die speziell gut aufbereitete Infos, was jetzt Grenzübergänge in der Region angeht, Reisekosten. Und dieser Blog bereitet auch als einziger das Thema auf, alleinreisende Frauen in Zentralasien. Also die Ratschläge dort habe ich auch ernst genommen und hatte deshalb auch keine größeren Schwierigkeiten.
Würdest du das alles nochmal machen oder sagst du, naja, das war jetzt eine gute Erfahrung, muss aber nicht nochmal?
Ich denke, wiederkommen möchte ich auf jeden Fall. Und ich habe auch gesehen, dass es hier relativ unproblematisch ist, von A nach B zu kommen, denn per Anhalter zu fahren, das ist ja quasi Volkssport. Also es ist nicht immer kostenlos, da muss man sich halt ein bisschen absprechen, aber es gibt einfach so viel hier zu entdecken. Die Menschen sind auch unglaublich herzlich und freundlich und neugierig. Und ich habe auch eine andere deutsche Frau, die zumindest durch Kasachstan und Kirgisistan getrampt ist. Das heißt, ich habe quasi mehr nicht gesehen, nicht geschafft zu besuchen, als das, was ich gesehen habe. Und das hat auch wieder den Wunsch in mir gelöst, nochmal wiederzukommen. Und zum Beispiel der Pamir Highway in Tadschikistan ist nochmal so ein Ziel, was es sich auf jeden Fall anzuschauen lohnt. Oder der Issyk-Kul, der große Bergsee in Kirgisistan, ist auch ein unglaublich schöner Ort. Die habe ich leider noch nicht geschafft zu besuchen.
Beides habe ich gerade schon mal in die Bildersuche eingegeben. Jetzt will ich da unbedingt hin. Wie so oft nach solchen Early-Bird-Gesprächen. Violetta Germann hat ihre Semesterferien für ein Abenteuer genutzt, hat in Kasachstan gearbeitet und ist durch Kirgisistan und Tadschikistan gereist. Danke, dass du uns die Geschichte erzählt hast.
Deutschlandfunk Nova. Early-Bird.